Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Ich habe hier eine Grillwurst. Und die Frage ist jetzt in dieser Folge, wie groß ist der Einfluss dieser Grillwurst auf den Klimawandel? Also ein sehr emotional geführtes Thema. Der Fleischkonsum wächst global. In Deutschland oder in den Industrienationen haben wir einen sehr hohen Fleischkonsum. Und das führt dazu, dass wir den Klimawandel weiter voranbringen. Also, Gegenfrage, müssen wir ein Fleischverbot erlassen? Deutschland, europaweit, weltweit? Welche Wege gibt es? Das wollen wir in dieser Folge mal etwas genauer einordnen. Steigen wir ein. Also es ist ja ein sehr emotionales Thema, ne? Das kennt jeder, wie ist das mit einem Veggie Day in der Betriebskantine oder in der Mensa? Gibt es nur noch fleischfreie Ernährung in der Kantine? Also da treffen Meinungen aufeinander und ja, ich will das heute in der Folge mal aus einer, ja, eher physikalischen Perspektive betrachten, dass wir uns jetzt mal anschauen, also A, welchen Einfluss hat der Fleischkonsum direkt und indirekt auf den Klimawandel? Und auf der im zweiten Teil möchte ich nochmal diskutieren, wie effizient ist eigentlich Fleisch als Energiequelle für uns Menschen? Denn aus physikalischer Sicht, wir diskutieren ja hier im Podcast regelmäßig Wirkungsgrade von Energiesystemen, dann kann man ja vielleicht mal die Frage stellen, wie effizient ist eigentlich die Ernährung mit tierischen Produkten? Das ist nämlich tatsächlich gar nicht so effizient. Jetzt muss man natürlich dann aufpassen, die physikalische Sichtweise ist wieder eine sehr emotionslose. Dann kommt immer noch die ernährungsphysiologische Analyse dazu oder die Sichtweise. Die hat natürlich noch ganz andere Aspekte, die man da berücksichtigen soll und muss. Die will ich nur anteasern, da will ich gar nicht ins Detail gehen. Also auch hier können wir gar nicht alle Aspekte jetzt in der heutigen Folge diskutieren. Wir werden uns auf diese beiden Themen mal konzentrieren, Klimawandel oder Klimafolgen durch die Viehhaltung direkt, indirekt und mal diesen physikalischen Blick auf den Wirkungsgrad. Die Treibhausgase, die emittiert werden in der Landwirtschaft, sind hoch. Wir sind ja so rund bei gut 50 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalenten, die jedes Jahr emittiert werden. Und die Lebensmittelproduktion ist verantwortlich für ein Viertel dieser Emissionen. Drei Viertel sind dann nicht lebensmittelbezogen, also eine Verbrennung von Kohle, von Öl, von Gas und so weiter. Aber tatsächlich haben wir ein Viertel, kommt aus der Landwirtschaft. Und die lässt sich dann auch noch unterteilen in die Bereiche, also wie nutzen wir das Land, wie ist das mit der Produktion von den Pflanzen, dann haben wir das ganze Thema der Viehhaltung und, was man auch noch mit berücksichtigen muss, die ganze Versorgungskette, also die Supply Chain im Englischen, spielt natürlich auch noch eine Rolle, hat dann so ein Viertel, einen Fünftel Anteil an dieser landwirtschaftlichen oder an dieser Nahrungsmittelproduktion, so muss man es eigentlich korrekterweise sagen. Also wir haben bei der Tierhaltung, darum soll es ja gehen, produziert so rund 7,1 Gigatonnen oder Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente. Das, also allein die Tierhaltung, das sind jetzt bezogen auf das Gesamte, also haben ungefähr ein Sechstel der menschgemachten Treibhausgasemissionen entfallen darauf global. In Deutschland ist es so, dass die Landwirtschaft so rund oder knapp 10% der Gesamtemissionen verursacht und davon kommt ungefähr die Hälfte aus der Viehhaltung. Insbesondere Wiederkäuer tragen wesentlich dazu bei, das ist insbesondere die Rinderhaltung. Wo kommt das her? Bei dem Verdauungsprozess von Wiederkäuer, ne, kennt man noch aus dem Biologieunterricht der Schule, ne, die Kühe haben ja vier Mägen, weil die ja diese pflanzlichen Stoffe verdauen müssen. Das ist ein sehr langwieriger, langsamer Prozess, dieser Verdauungsprozess. Die würgen das ja wieder hoch, zerkauen dann diese Pflanzenpampe nochmal und schlucken sie wieder runter. damit halt die Wiederkäuer, diese Tiere, dann die pflanzlichen Nährstoffe auch verarbeiten können. Dabei entsteht vor allen Dingen Methan, also CH4. Also eine einzelne Kuh setzt pro Jahr ungefähr 100 Kilogramm Methan frei. Das heißt also, große Rinderviehbestände setzen eine große Menge an Methan frei. Methan ist ja ein Klimagas, was deutlich klimaschädlicher ist als Kohlendioxid. Und deswegen spricht man auch mal von diesen CO2-Äquivalenten, wenn man das dann umrechnet. Also ein Kilogramm Methan ist 28 Mal klimaschädlicher als Kohlendioxid. Also das muss man halt immer berücksichtigen. Schafe gehören auch dazu, aber die spielen jetzt eher eine untergeordnete Rolle. Was haben wir noch an Treibhausgasemissionen? Also Methan kommt also beim Verdauungsprozess, also wenn die Viecher halt furzen, ne? Sagen wir wie das, dann entsteht halt relativ viel Methan. Wir haben noch Lachgas, also die Stickstoffoxid, N2O. Das entsteht beim, also wenn wir Dünger aufbringen oder auf gedüngten Boden wird das frei. Und wenn das Lachgas dann in die Atmosphäre tritt, das ist nochmal deutlich klimaschädlicher als Kohlendioxid, also 250, 260 Mal klimaschädlicher. Auch da, in Deutschland haben wir 2/3 der Emissionen von Lachgas entstammen der Landwirtschaft. Das ist halt, kommt halt insbesondere durch das Düngemanagement, würde ich es mal nennen. Naja, dann haben wir natürlich noch das Kohlendioxid direkt. Jetzt also die Tierhaltung hat jetzt keine oder kaum CO2-Emissionen. Jetzt muss man sagen, gut, die atmen ja die Tiere, aber das ist tatsächlich ein vernachlässigbarer Prozess, der die CO2-Emissionen, die direkten Kohlendioxidemissionen kommen dann aus dem Energieverbrauch der Landmaschinen, weil die Trecker natürlich mit Diesel fahren. Die CO2-Emissionen an sich sind aber in Deutschland relativ klein. Indirekt haben wir aber deswegen Kohlendioxidemissionen, weil wir durch das Abholzen von Wäldern für den Einsatz von Weideflächen oder Futterplantagen haben wir halt sehr große CO2-Emissionen global. Das ist rund ein Drittel der Emissionen aus der tierischen Produktion entsteht durch Entwaldung. Das ist dann also insbesondere natürlich in Brasilien. Da denkt man sicherlich schnell dran mit dem Abholzen des Amazonas Waldgebietes. Also durch Entwaldung und dann Nutzung von Weideland oder Ackerflächen und so, dass man dann diese indirekten CO2-Emissionen werden dann der Landnutzung typischerweise zugerechnet. Man darf jetzt halt nicht vergessen, wir haben die Viehwirtschaft braucht sehr viel Fläche. Wir haben 50% der Landesfläche von Deutschland wird landwirtschaftlich genutzt. Also ungefähr die Hälfte der Landesfläche Deutschlands. Und davon brauchen wir von dieser landwirtschaftlichen Nutzfläche sind so rund 60% Futtermittelerzeugung. Das ist eine sehr, sehr große Fläche, entspricht, wenn man das mal auf die Bundesländer überträgt, wenn man mal die Flächen von Brandenburg und Bayern zusammennimmt, die wären quasi komplett voll nur mit Futtermitteln für die Fleischproduktion. Dazu importieren wir aber auch noch große Menge an Futtermitteln, insbesondere Soja. Das ist ein sehr ertragreiches Futtermittel. Das importieren wir aus Übersee, um dann den Tierbestand in Deutschland zu versorgen. Heißt natürlich aber auch, dass dieses Soja irgendwo wachsen muss. So das war, wenn man das mal so schätzt, das ist nicht ganz so einfach. 80% der globalen Agrarflächen werden für die Viehhaltung aufgewendet. Das ist schon eine relativ große, große Fläche. Wir kommen dann gleich noch zur Effizienz, denn diese Effizienz ist halt tatsächlich dann relativ niedrig, wenn wir das mal so ins Verhältnis setzen wollen, wie die gesamte Kette von Produktion, bis wir konsumieren dann die Tiere. Also das ist schon ein signifikanter Anteil. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, müssten wir da nicht etwas tun? Also, Idee wäre ja zu sagen, ja gut, dann weniger Fleisch. Das liegt auf der Hand, weil die Reduktion der des Fleischkonsums global, und der geht halt rauf. In den Industrienationen ist er halt hoch, aber wir haben halt auch in den Schwellenländern, also China, auch da wieder das Beispiel, Indien nicht, ne? Die haben halt dann durch ihre Kultur einen geringen Fleischkonsum, aber in China beobachten wir das, aber auch in anderen Schwellenländern halt einen wachsenden pro Kopf Fleischkonsum. Tatsächlich, wenn man so mal ein bisschen in die Historie schaut, stellt man fest, also die Entwicklung, ne, wie war so die Weltbevölkerung und die landwirtschaftliche Fläche, die wir da haben oder die wir nutzen, stellt man fest, das ist über viele Jahrhunderte relativ, also sehr langsam angestiegen. Also ne, Mitte des 15., 16., 17. Jahrhunderts, das war ein sehr, sehr langsamer Anstieg. Dann kam halt so Mitte des 18. Jahrhunderts, ging das ja los mit der Industrialisierung, also auch da neben den Dampfmaschinen dann die Düngemittelproduktion, bessere Versorgung, steigende Weltbevölkerung, mehr Bedarf an Lebensmitteln, sodass sich das bis in die 1960er Jahre relativ parallel entwickelt hat. Das heißt also, sowohl die Bevölkerung ist stark angewachsen weltweit und die landwirtschaftliche Nutzfläche ist parallel angewachsen. Und wir haben seit 1960, beobachten wir eine Entkopplung. Das hat natürlich dann mit Effizienzen in der Landwirtschaft zu tun, deutlich effizientere Düngemittel, sodass wir seit 1960 jetzt bis heute eine verhältnismäßig konstante Landnutzung haben für die Landwirtschaft, währenddessen die Weltbevölkerung sich natürlich von 1960 bis heute nochmal stark vergrößert. Das heißt, wir haben es geschafft, die Landwirtschaft effizienter zu gestalten. Wir können aus der gleichen Fläche deutlich mehr Ertrag generieren. Und Ertrag meinst damit jetzt den Pflanzenertrag oder natürlich den tierischen Ertrag, sodass wir die Weltbevölkerung ernährt bekommen. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, aber wie gesagt, der große Teil der Fläche wird benutzt oder muss genutzt werden für die Futtermittelproduktion und dann auch für die Viehhaltung. Und wenn wir jetzt mal uns überlegen, wie effizient ist das denn? Denn wir diskutieren immer einen Wirkungsgrad von einem Kohlekraftwerk 40-45%. Das heißt also, von wenn wir jetzt 100 Kilowattstunden Kohle reinschmeißen, kommen da 40 oder 45 Kilowattstunden Strom raus, der Rest ist weg. Und das ist dann Abwärme, die entsteht, beim Kernkraftwerk ähnlich. Die Photovoltaikanlagen sind bei 15, vielleicht an die 20% Wirkungsgrad. Das heißt also, von der Sonneneinstrahlung können wir 20% in elektrische Energie umwandeln, 80% gehen verloren. Und bei der Windenergie, bei der Wasserkraft haben wir überall ein Elektrofahrzeug versus Verbrennungsmotor in einem Auto. Haben wir ja schon zigmal diskutiert. Und so eine Diskussion können wir jetzt auch mal führen, um zu überlegen, wie energieeffizient ist eigentlich Ernährung. Also, wir müssen ja die Tiere füttern. Das heißt, wir müssen vorher Pflanzen produzieren, die Tiere aufnehmen. Erst wachsen die Pflanzen. Die müssen wir düngen, Wasser versorgen, gute Böden und so weiter. Dann verfüttern wir diese Pflanzen an die Tiere. Die müssen auch wachsen und dann werden sie geschlachtet und dann kommen sie bei uns auf den Teller. Wir essen die und nutzen auch dann diese Inhaltsstoffe. Ja, und die Effizienz ist jetzt auch noch abhängig jetzt vom Lebensmittel, was man da zu sich nimmt, also ob das jetzt Rindfleisch ist oder Eiermilch, liegt bei, kann man mal schätzen, zwischen 17%, das ist Milch, und 3%, das ist Rindfleisch. Das heißt also, wir brauchen um eine, jetzt reden wir mal nicht von Kilowattstunden, sondern in der Lebensmittelindustrie oder im Nahrungsmittelbereich spricht man immer von Kalorien oder Kilokalorien. Man soll am Tag so typischerweise 2000 Kilokalorien plus minus als erwachsener Mensch zu sich nehmen. Auch da, wo kommt das her? Diese Energieeinheit der Kalorie ist entstanden im Rahmen der Entwicklung der Thermodynamik, also der Wärmelehre, dass man eine Kalorie Energie braucht, um ein Liter Wasser um 1 Grad Celsius zu erwärmen. Das ist halt eine eine Kalorie. Und das ist das ist immer noch so die Einheit, die einfach verwendet wird im Lebensmittelbereich. Ansonsten ist sie als Energieeinheit gar nicht mehr genutzt. Also wenn wir jetzt 1 Gramm Wasser um 1 Grad Kelvin erhöhen wollen, ist das eine Kalorie. Typischerweise nutzen wir eine Kilokalorie. Das heißt also, das ist so sind 1000 Kalorien. Das ist, wenn wir 1 Kilogramm Wasser um 1 Grad Celsius erhöhen, dann brauchen wir eine Kilokalorie oder umgerechnet 4,2 Kilojoulen. Deswegen sieht man auf diesen Beipackzetteln oder bei Präsentationsfällen hinten auf den Verpackungen von den Lebensmitteln immer 2000 Kilokalorien oder dann grob gerundet 8000 Kilojoule. Da kommt das her. Aber das ist die Energieeinheit. So ist sie entstanden. Ja, und wir brauchen für 1 Kilokalorien essbare Energie auch 1 Kilokalorie pflanzliche Nahrung. Da ist der Wirkungsgrad fast 100% ungefähr. Wenn wir Getreide, Hülsenfrüchte zu uns nehmen als Menschen, passt das. Bei Milch oder bei Eiern sind wir schon beim Wirkungsgrad von nur noch 17%. Das heißt, wir müssen 6 Kilokalorien reinstecken in unsere Produktionskette. Machen wir es mal so ganz emotionslos, um 1 Kilokalorie dann als essbare Energie zu uns zu nehmen. Bei Geflügelfleisch, das ist noch das effizienteste, in Anführungszeichen, da sind wir schon, also müssen wir 9 Kilokalorien Futtereinsatz haben, bei Schwein 11 und bei Rindfleisch 36 Kilokalorien. Also jetzt hier die Bratwurst, die ich jetzt gerade hatte, Schwein sind also immer ein Wirkungsgrad von knapp unter 10%. Naja, also das kann man schon sagen, oh, das ist jetzt ja nicht so dolle, wenn man sich das mal überlegt. Also wir sind bei Rindfleisch bei einem Wirkungsgrad von 2-3%. Da kommen wir ein bisschen auf die Rechnung an, wie man das dann macht. Auch bei Milch gibt es dann Berechnungen, die gehen dann auch vielleicht hoch auf 20% oder 24% sogar. Da hängt immer so ein bisschen auch von den Quellen ab, wie man es rechnet. Aber grundsätzlich, um das mal einzuordnen, die Wurst hat 9% Wirkungsgrad. Da kann man nicht sagen, wieso machen wir denn das? Das ist doch eigentlich genau die falsche Entscheidung, die wir da an der Stelle treffen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt sich überlegt, wie ist denn dann die Landnutzung, wenn wir damit aufhören würden, fleischliche Produkte zu essen? Das wäre jetzt ja die Konsequenz. Also wir können, wenn wir effizienter werden wollen, haben wir nicht einmal die Möglichkeit, tierische Produkte zu vermeiden. Dann haben wir natürlich auch noch eine positive Klimabilanz, kommen wir gleich noch zu, oder eine positive Klimabilanz. Denn auch jetzt bei der landwirtschaftlichen Nutzung, also 80% der landwirtschaftlich genutzten Fläche global tragen aber nur zu 17% der Energiezufuhr in Kalorien bei. Das heißt, also, wir brauchen 80% der landwirtschaftlichen Nutzfläche für die Viehhaltung. Und wir haben ja gerade schon gesagt, also wir brauchen ja relativ viel Platz für die Tiere global. Also das waren jetzt ja rund 25%. Aber der Beitrag ist halt um ein Vielfaches kleiner. Wir verlieren ungefähr, weil wir haben so einen Wirkungsgrad von, 20%, 15%, irgendwas. Also es ist wirklich schlecht. Eine pflanzenbasierte Ernährung, also vegetarisch, ich will noch gar nicht sagen, vegan ist natürlich noch besser, das heißt komplett auf tierische Produkte verzichten, keine Eier, keine Milch, kein Honig, wobei über Bienen haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber wir folgen halt aus der Milchprodukte, es ist dann ja auch Margarine, das ist ja pflanzlich, aber Butter, Sahne, alles was da aus Milchprodukten entsteht, Käse statt der Fleisch oder der Fleischwurst oder Schinken. Vegetarisch wäre schon besser. Noch besser wäre natürlich, wichtig im Hinterkopf zu behalten, erstmal nur aus der reinen Energie- und Klimabilanz. Ich will da keine persönlichen Meinungen mit äußern, sondern nur rein energetisch und klimabilanziell ist eine vegane Ernährung natürlich genau die richtige Lösung. Die Frage, die sich daraus natürlich dann direkt ergibt, okay, wir sind jetzt mal emotionslose Menschen und sagen, oh, Fleisch ist ganz gut, aber lass uns doch auf Pflanzenprodukte umsteigen, komplett. Dann kommt, und diese Frage ist dann ernährungsphysiologisch gar nicht so einfach, das will ich jetzt auch nur ganz am Rande mal andiskutieren. Ich bin jetzt ja kein Ernährungsphysiologe, habe mir ein paar Quellen rausgesucht zu dem Thema. Geht das denn eigentlich überhaupt? Können wir als Menschen rein vegetarisch oder sogar rein vegan leben? Und wo kommen wir denn eigentlich evolutionär her? Und ja, also das ist tatsächlich noch Gegenstand der Forschung. Es kommt ja darauf an, es geht ja nicht nur um die reine Energie. Also wir müssen nicht einfach Energie zuführen. Wir sind ja keine Lichtwesen, die einfach sagen, Energie kommt über uns und dann sind wir gesättigt, sondern wir müssen ja Nahrung zu uns nehmen. Und das war tatsächlich jetzt in der Vergangenheit auch die, erst nochmal die Sicht der Forschung, der Fleischkonsum war wichtig für die Evolution. Das heißt also über die letzten, na, ich sag mal so, 2,5 Millionen Jahre die Entwicklung über den Homo erectus, also den aufrecht gehenden Menschen, bis dann hin zum Homo sapiens, also dem modernen Menschen, hieß es bisher immer auf Englisch, Meat made us human, ne? Fleisch machte uns zu Menschen. Und das war in der Vergangenheit also quasi ein Faktum oder die Forschungsmeinung, das hat sich jetzt ein bisschen relativiert. Auch da ist tatsächlich immer noch Stand der Forschung, dass man also viele Dinge noch gar nicht im Detail versteht. Da mögen mir jetzt die Evolutionsbiologen und Ernährungshistoriker nachsehen, dass ich jetzt nicht im Detail erläutere. Aber man stellt fest, also ein entscheidender Punkt, oder was man jetzt in den neuesten Untersuchungen festgestellt hat, ein entscheidender Punkt ist gar nicht Fleisch und nicht Fleisch, sondern das Kochen war wohl auch ein wichtiger Faktor, denn das Erhitzen von Lebensmitteln, dadurch werden die Lebensmittel nämlich vorverdaut, sodass wir in unserem Körper weniger Energie brauchen, um diese Energie aufzunehmen. Wir machen sie schon in der, wir lagern quasi einen Vorprozess aus, etwas physikalisch gedacht, sodass wir dann schneller Energie aufnehmen können, die dann auch dazu geführt hat, dass halt das Organ, was am meisten Energie braucht, ist tatsächlich unser Gehirn als Einzelorgan, und das müssen wir mit relativ viel Energie versorgen. Ja, und so richtig groß ist es jetzt ja nicht im Vergleich zum restlichen Körper. Naja, und da war halt die Meinung, ja gut, dann geht es nur mit Fleisch. Das wird jetzt, also in Frage gestellt ist falsch ausgedrückt, aber es wird zumindest diskutiert, dass da noch andere Aspekte eine Rolle spielen, also insbesondere halt das Aufbereiten von Nahrung führt dazu, dass wir als Menschen unsere Evolutionsentwicklung nehmen konnten. Weil der Vorteil ist, wenn man jetzt mal denkt an die Situation vor 1 bis 2 Millionen Jahren, Fleisch ist natürlich eine konstante Nahrungsquelle. Ne? Währenddessen man bei Pflanzen natürlich auf die Jahreszeiten angewiesen ist, hat man beim Fleischkonsum natürlich dann wenn man dann den Tieren folgt, immer eine Quelle, eine Nahrungsquelle. Das heißt, auch das sichert das Überleben und führt dazu, dass wir einfach alles Fresser sind als Menschen. Das heißt, wir können sowohl pflanzliche als auch tierische Produkte verarbeiten. Wir können jetzt nicht so wie die Kühe auf der Wiese weiden. Dazu bräuchten wir andere Verdauungsorgane, ein deutlich komplexeres Verdauungssystem. Das haben wir einfach nicht als Menschen. Ja, und das zeigt einfach, ja, Fleischkonsum ist nützlich, aber es ist nicht die Voraussetzung. Also wir haben, wenn man sich dann an die ganzen Vitaminversorgung anguckt, mit weiteren Nährstoffen, also ob das jetzt Eisen oder Kalzium oder Jod und so weiter, da gibt es auch Möglichkeiten, über pflanzliche Stoffe das zu sich zu nehmen. Vitamin C, Magnesium, Ballaststoffe, alles, was wir so haben, das kann man weitestgehend auch vegetarisch oder sogar vegan hinbekommen. Der Vorteil ist natürlich dann auch noch, das ist Fakt, ne, wenn man den Fleischkonsum reduziert, Also statt jetzt 1 Kilogramm nur noch die Hälfte zu sich nimmt, reduzieren sich typische, ich will es mal sagen, Industrienationskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Beschwerden, Krebserkrankungen, Diabetes, die einfach damit in Zusammenhang stehen mit einem übermäßigen Fleischkonsum. Und nochmal ein weiteres Problem natürlich der modernen Gesellschaft ist, dass wir einfach einen Nahrungsmittelüberfluss haben. Also die letzten Hungersnöte sind jetzt ja aus dem, ja, ich glaube, im 19. Jahrhundert in Europa haben wir sie als Hungersnöte sind nicht weg, das ist so falsch. Die sind aber jetzt menschgemacht und nicht naturgemacht. Das sind dann halt eher menschliche Katastrophen. In Europa die letzte große Hungersnot war, ich glaube, 1840er Jahren in Irland. Und danach war die Lebensmittelversorgung einfach immer besser, sodass es immer weniger Nahrungsmittel Versorgungsengpässe gab, die jetzt rein natürliche Ursache haben. Naja, und das heißt, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen einordnen, zusammenfassen, ja, es wäre sinnvoll, im Zuge eines Klimaschutzes den Fleischkonsum zu reduzieren, Schrägstrich zu beenden. Jetzt würden jetzt alle Vegetarier oder sogar die eigentlich auch noch schon nicht mehr, sondern die Veganerinnen und die Veganer sagen, wunderbar, sofort aufhören mit Fleischkonsum und auch Fleischproduktion. Das ist die rein emotionslose Betrachtung. Wir sagen, wir wollen den Klimawandel aufhalten. Müssen wir eigentlich raus aus der Fleischproduktion? Wenn wir jetzt also das aufhören, Fleisch zu essen, und wenn wir es auch, wenn wir aufhören würden, Milchprodukte zu uns zu nehmen, könnten wir den landwirtschaftlichen Flächenbedarf reduzieren um den Faktor 10 weltweit. Wir bräuchten nur noch ein Zehntel oder ein Fünfzehntel unserer, ein Sechstel bis ein Zehntel. Kommt auch da wieder ein bisschen auf die Rechnung an. Der landwirtschaftliche Fläche, wenn wir rein auf Pflanzenprodukte setzen würden. Man muss natürlich dann gucken, aber das ist in einer modernen Industriegesellschaft überhaupt kein Problem mehr, dass wir uns auch mit allen Spurenelementen und Nährstoffen versorgen. Das geht. Wobei sagen wir auch, wollen wir jetzt Industrieprodukte zu uns nehmen oder irgendwelche Pillen? Das will ich jetzt an der Stelle gar nicht diskutieren. Da bräuchte man jetzt wirklich mal einen Ernährungsphysiologen, und auch da gibt es auch eine Diskussion, so wie ich das jetzt verstanden habe in meiner Recherche. Aber wir wollen ja nur Klimawandel und Effizienz. Und da muss man, wie denkt ein Physiker? Der Physiker sagt, Klimawandel beenden oder Klimawandelfolgen reduzieren, aufhören mit Fleisch, weil wir dann einmal die Tiere loswerden. Jetzt auch da unabhängig noch von Art der Massentierhaltung und so weiter, wie geht eine nachhaltige Viehhaltung, will ich gar nicht diskutieren. Aber raus aus dem Fleischkonsum bedeutet, wir schützen das Klima. Und zweiter positiver Effekt, wir reduzieren dann auch, ne, also so Effekte wie Entwaldung, weil vor allen Dingen halt die Viehhaltung und die Futtermittelproduktion einen maßgeblichen Anteil an der Entwaldung hat. Also insbesondere die Produktion von Soja ist weltweit der Treiber für Futtermittel. Und wenn wir damit aufhören, die Tiere füttern zu müssen, weil wir sie gar nicht mehr haben, brauchen wir auch nicht mehr so viel landwirtschaftliche Nutzfläche. Das betrifft insbesondere Brasilien. Als großes Land, Indonesien zählt auch noch dazu, die da eine große Rolle spielen. Naja, also das wäre ein wichtiger Beitrag zum Klimawandel. Und, zweiter Punkt, auch wieder die rein physikalische Sicht, bei der Energieeffizienz eine rein pflanzliche Ernährung ist viel, viel effizienter. Und wenn wir sagen, wir wollen eine aufgeklärte, moderne, effiziente Gesellschaft sein, macht Fleischkonsum keinen Sinn. So, jetzt kommt das große Aber, es ist ja lecker. Also auch ich weiß ja nicht, ob jetzt hier in dem Moment Leute abschalten oder wilde Kommentare hinterlassen. Ja, auch ich esse Fleisch. Jetzt kann man sagen, ach, guck mal, Professor für erneuerbare Energien, der weiß, was er tun muss. Warum isst er noch Fleisch? Und wahrscheinlich fliegt der auch noch, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Der rettet ja das Klima nicht. Also, was will ich jetzt eigentlich sagen? Es ist auch da, wie so häufig, ein globales Problem. Jeder soll, macht meine persönliche Meinung, überlegen, was er will. Wir sollten jetzt da nicht mit Verboten arbeiten, sondern eigentlich geht es darum, ein Bewusstsein zu schaffen, was es bedeutet. Wir sollen ja, also auch da die physikalische Sicht, sofort aufhören damit, wobei dann brechen Industriezweige weg. Wie die ganze Lebensmittelindustrie ist ja darauf ausgerichtet, dass damit könnten wir nicht von heute auf morgen aufhören, das darf man auch nicht vergessen. Aber wir brauchen eine, in Anführungszeichen, Exit-Strategie, um aus der Fleischproduktion, aus der Viehhaltung, aus der Futtermittelproduktion auszusteigen. Eine Möglichkeit, da gibt es ja schon die ersten Ansätze, dass man Fleisch nicht mehr tierisch wachsen lässt, dass die Tiere gefüttert werden, sondern dass man es künstlich erzeugt. Da gibt es also die ersten Ansätze. Dann werden jetzt die Puristen sagen, boah, das ist ja künstliches Fleisch. Ja gut, aber man kann es tatsächlich von echtem Fleisch nicht unterscheiden, wenn halt Muskelfleisch einfach wächst in der Pipette oder in der Petrischale vielmehr. Nicht in der Pipette. Ja, also mal gucken, wie sich da die menschliche Gesellschaft entwickeln wird, was da, wo die Reise da hingeht. Aber Quintessenz ist, Klimawandel sagt, raus da aus der Futtermittelproduktion, raus aus der Viehhaltung. Oder zumindest, das wäre mal so ein erster Schritt, den auch jeder machen kann, vielleicht mal den Konsum etwas reduzieren. Vielleicht brauchen wir auch CO2-Preise auf Fleischprodukten, dass wenn ich mir das Steak kaufe, ich halt weiß, und damit emittiere ich gerade die Menge an Treibhausgasen und dafür zahle ich dann eine Strafe. Das wäre dann wieder so die Sichtweise von Christian Kamloth. Lasst uns das Böse teuer machen. Da haben wir keine direkten, sondern nur indirekte CO2-Emissionen. Aber das könnte man natürlich einpreisen, wäre auch nochmal ein Weg, der vielleicht dann marktgetrieben sein kann. Aber man merkt, schwierig, da eine klare Linie. Ist eigentlich schwierig? Nee, eigentlich ist es nicht schwierig. Aber es ist halt ein sehr emotionales Thema, ein sehr persönliches Thema. Ich aus meiner Sicht muss sagen, da sollte man jetzt keinen verteufeln, dass da die Fronten aufeinanderprallen, die strengen Veganer und die Freunde des Fleisches. Da hilft halt mal ein sachlicher, freundlicher Austausch, ohne dass man jetzt da sagt, wir verbieten den Fleischkonsum. Das ist sicherlich der falsche Weg, vor allem der falsche Weg, um die Akzeptanz der Bevölkerung zu gewinnen, sondern durch Aufklärung, durch Erläuterung, und das soll ja auch in dieser Folge passieren, erklären, Fleischkonsum schadet dem Klima und jeder kann einen Beitrag leisten, ob er direkt da was machen möchte oder ob er vielleicht im anderen Bereich was macht, weniger Flugreisen, Elektroauto fahren, PV-Anlage bauen, was auch immer. Aber das ist auch ein Beitrag, den jeder und jede leisten kann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.